Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.
Millern Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Nicht nur Fußballer haben manchmal technische Probleme, sondern auch wir beim Millern Talk. Deshalb konnten wir in der vergangenen Woche leider nicht senden. In dieser Woche ist aber wieder alles anders und alles besser. Hoffen wir zumindest. Moin Rupert.
Moin Max. Ich soll jetzt was Schlaues und Lustiges sagen. Steht hier auf dem Zettel, der mir vorliegt. Also was Schlaues, jetzt wäre es das Schlaueste gar nicht zu sagen, aber ich bedanke mich daher nochmal im Nachgang bei Niklas Heiden von den Kieler Nachrichten, der vergangene Woche bei uns im Podcast war und mit einer Roboterstimme irgendwas gesagt hat, zumindest hat sich so im Mikrofon angehört. Ja, weiß nicht, ob ich was Lustiges sagen kann, aber ich kann was Schönes sagen. Ich blicke nämlich, ich gerade so ein bisschen im 20-Grad-Winkel nach rechts blicke auf eine sehr, sehr schöne Uhr von unserem heutigen Gast, für den es jetzt an der Zeit ist, auch gleich was zu sagen. Wo wir bei Zeit sind und ich was Schlaues, Lustiges sagen wollte, vielleicht damit wir alle ein bisschen schlauer sind. Hier steht in der Überschrift Millern Talk mit Thomas Collin, damit wäre der Name unseres Gastes auch schon verraten, in Klammern 57 Fragezeichen. Wir werden also heute in der Folge nicht nur klären, ob Thomas Collin wirklich 57 ist, sondern wir werden mit dem Geschäftsführer des Hansa-Theatersaals, Besitzer des St. Pauli-Theaters und Vorstandsmitglied der neuen Genossenschaft des FC St. Pauli auch ganz viel über den Kiez, über den Stadtteil und über den Verein erfahren. Erstmal herzlich willkommen daher Thomas Collin.
Herzlichen Dank, wo soll ich anfangen? Erstmal zu dem Wecker, ne? Stets gemecker bei dicken Wecker. Schon mal das zu Uhr und ich freue mich auch bei euch hier zu Gast zu sein und ja, gern. Alles richtig gesagt, stimmt alles, insofern lass es anfangen.
Perfekt. So ein Heimsieg wie gegen Kiel vergangenen Freitag, trägt einen das noch ein bisschen durch die kommende Woche oder wie ist das Gefühl bei Ihnen gerade?
Ja, das hat mir den Samstag und Sonntag verhagelt, weil ich das so schwer gefeiert habe am Freitag. Sensationell, ein toller Abend, wie man ihn sich wünscht, mir geht nicht dumm im Hintergrund, 3:1, alles hat geklappt. Stürmer schießen Tore, es war alles dabei. Es war vorgezogenes Weihnachtsfest.
Wo feiert man denn sowas? Ich meine, auf St. Pauli gibt's ja die passenden Örtlichkeiten.
Ehrlich gedacht war ich in ein Separier eingeladen, den Abend, obwohl ich meine normalen Tickets auch sehr, sehr geil finde, viel besser von der Sicht, auf der Haupttribüne. H7. Aber in der Loge gab's halt rundum Verköstigung und da wurde ein Geburtstag gefeiert. Und da konnte ich länger noch bleiben. Deswegen habe ich da auch alles rausgeholt, den Tag und durchgefeiert bis 1.
Das ist immer das, was dann gesagt wird, man musste ja länger bleiben, man musste ja was mittrinken, man wollte ja gar nicht, ne? Weil ein Geburtstag ist.
Das macht auch nicht Sinn, vorher das Stadion zu verlassen, weil es so voll war. Ne? Dom, eben. Dom plus Heimspiel plus Weihnachtsmärkte plus alles mögliche, was es noch so auf der Reeperbahn gibt oder auf St. Pauli, da war ordentlich was los.
Ja. Noch für Züber.
Ja. Erinnern Sie sich ja noch an Ihr erstes Spiel am Millern-Tor. Wann war das? Gegen wen? Wie ist das ausgegangen?
Nee, ist 40 Jahre her. So weit kann ich nicht mehr zurückspulen. Ich denke natürlich oder erinnere mich an die Highlights. Das ist einfach, ne? Die B-Runde, ein großes Highlight gewesen natürlich in meiner St. Pauli-Karriere. Und dann einige einzelne Siege gegen Bayern, war ja auch B-Runde davon abgesehen, ne? Also da gab es schon tolle Momente. Aufstieg wäre der zweite tolle. Da hatte ich noch Hartl in Arm auf dem Spielfeld nach dem Platzsturm, aber Ja, da muss ich jetzt weit fliegen, um den zu umarmen. Ja.
Vielleicht hat er deswegen gewechselt, weil er die Umarmung nicht so mochte.
War zu eng, ja, das macht das muss er abkönnen auf St. Pauli. Ja.
Wobei er vielleicht auch nicht ganz so gut gerochen hat in dem Moment, oder? Könnte ich mir vorstellen.
Nach den 90 Minuten oder 95 irgendwie und der Pause. Ja. Der hat in der Pause gewechselt, das war in Ordnung.
Ich habe heute Morgen mit einer Studentin gesprochen, sie hat mich angerufen, die schreibt eine Bachelorarbeit unter anderem über den FC St. Pauli, Marketing, Kultclub und so weiter und so fort. Und da sind wir auch so ein bisschen durch die Epochen gegangen, wie sich der Verein eigentlich verändert hat. Wir haben gerade gesprochen, erstes Spiel vor 40 Jahren bis heute. In welchem Bereich hat sich der Club denn eigentlich am meisten entwickelt, beziehungsweise wo hat er sich eigentlich nicht entwickelt?
Also wenn man mal die Präsidenten allein nimmt, ne? Wenn man von Paulik über Littmann zu Göttlich kommt, da sieht man schon an den Protagonisten und an der Präsidentschaft schon ganz doll, was da passiert ist und was mit dem Verein gelaufen ist. Also ich glaube, er hat sich sehr positiv zur Mitbestimmung entwickelt, er hat sich positiv zu einer Gemeinschaft entwickelt, einer Wertegemeinschaft, und das finde ich auch so cool an dem Verein, das sind Werte, für die wir auch beim Theater einstehen. Und auch logischerweise bei der Genossenschaft, da haben wir eine DNA, deswegen engagiere ich mich auch bei dieser Genossenschaft, weil das St. Paulianische Werte sind und ein Stadtteiltheater, ein Stadtteilverein, für den ich mich gern engagiere, auf jeden Fall. Also ich glaube, St. Pauli ist mit den Aufgaben gewachsen, davon abgesehen sind wir nach 13 Jahren jetzt auch in der ersten Liga mal angekommen wieder. Das kommt ja noch dazu. Aber wir sind nicht nur ein Stadtteilverein, den man einfach besuchen kann, sondern mit dem man alles durchleben kann. Man kann mit seinen Kindern da was erleben. Man kann Antirassismus-Kampagnen mitmachen. Man kann sich einsetzen. Man kann wohltätig sein. Man kann verschiedene Sportarten für sich entdecken, außerhalb des Fußballs auch. Also das ist großartig, so einen Verein in diesem Stadtteil zu haben.
Gibt es denn, wenn Sie, also ich würde mal behaupten, Sie kennen den Stadtteil relativ gut über die vergangenen Jahre und Jahrzehnte, spüren Sie, dass durch die Bundesliga nochmal eine andere Wahrnehmung im Stadtteil stattfindet oder ist sowieso St. Pauli immer auch St. Pauli fußballmäßig Gebiet gewesen und nach einem Sieg war die Stimmung immer gut?
Naja, nach ein paar Niederlagen ist ein Sieg immer geiler dann irgendwann. Also durch den Ligawechsel, ich würde sagen, was bringt jetzt mehr Spaß? Gegenfrage, ist es oben in der zweiten zu stehen oder unten in der ersten? Ne? Schwierig zu beantworten. Also ich finde an den Fans und dem Umfeld, also wir sind auch fein mit der zweiten Liga, toll, wir wollen diesen Moment genießen und versuchen da zu bleiben, aber das hat den Verein oder das Umfeld jetzt nicht besonders verändert. Gut, man spielt finanziell in einer anderen Liga, deswegen gibt's ja auch wiederum die Genossenschaft, die versucht, St. Pauli da unter die Arme zu greifen und einen Weg zu finden, den Verein zu entschulden und auch mitzufinanzieren, damit der sich um das Wesentliche, den Sport kümmern kann in dem Verein. Ja. Aber ich sehe da keinen, also so. Ja, wie gesagt, das Verlieren bringt nicht so viel Spaß, das ist mal ganz klar. Oder wer sagte das zuletzt, welcher Spieler, dass er sagt, so in einer Pressekonferenz, wo man gewonnen hat, gibt es nicht so viele Fragen, meistens nur eine. Wenn man verloren hat, sind das schon ein paar mehr, ja.
Hauke Wall war es, glaube ich, nach dem Spiel,
genau.
Jetzt, der sinngemäß gesagt hat zu uns, jetzt könnt ihr mal alle die Klappe halten, nachdem sie mal zu Hause getroffen haben. Ja, genau sowas.
Mal ist negativ.
Ich finde ja, dass das ganze Umfeld, über das wir jetzt schon so ein bisschen gesprochen haben und die Fans, finde ich ja sehr interessant, so die Mischung beim FC St. Pauli, was man früher hatte, was man jetzt hat. Inwiefern trifft da vielleicht auch so ein erschlagendes Wort wie Gentrifizierung zu? Wie ist momentan die Fankultur im Stadion, aber vielleicht auch so ein bisschen auf dem Kiez drumherum zusammengesetzt?
Also im Stadion Gentrifizierung, das muss irgendwann aufgehört haben, weil mehr Plätze gibt es nicht. Und wer seinen Platz hat, der behält ihn ja auch letztendlich, ja. Im Gegenteil, da gibt es ja auch Bestrebungen, dass es noch mehr Stehplätze gibt und auf der Süd nochmal irgendwas passiert. Und im Gegensatz dazu braucht der Verein mehr Geld aus den Einnahmen für die Sitzplätze. Das widerspricht sich zum Teil ein bisschen. Aber ich glaube, dass die Gemeinschaft vor Ort sich nicht wesentlich verändert hat. Es ist vielleicht organisierter geworden. Und ich bin auch die Ultras sind zum Beispiel organisierter geworden, sich da wichtiger Bestandteil des Vereins. Deswegen ist zum Beispiel auch ein ehemaliger Ultra mit bei uns im Vorstand, um auch da die Nähe zu schätzen, zu wissen und genau an der Basis auch beurteilen zu können, was die wollen. außerhalb des Millerntors gibt es mehr Gentrifizierung. Das ist klar. Ich meine, da ist immer die Frage, wie billig ist es oder wie anspruchslos ist es rund um das Stadion geworden? Und was passiert, wenn es anspruchsvoller wird? Also ich habe zum Beispiel überhaupt nichts gegen Luxusrestaurants, also das Krug oder das Hebel jetzt. Verändert das Viertel so? Ja, vielleicht gehen dadurch die Mieten hoch, dass da so coole Restaurants sind und so eine einzelne kleine Chiki-Kultur. Aber das wird dann auch ganz schnell wieder aufgehoben, wenn man näher ans Stadion kommt, weil da ist die Welt für mich noch in Ordnung. Also in den Seitenstraßen manchmal, da gibt es vielleicht die eine oder andere Schickibude. Aber das Schlimmste ist, glaube ich, immer noch im Stadtteil dieser Ballermann-Tourismus, der da stattfindet. Mhm. Ob das die Junggesellenabschiede sind, auch die kann man gendern. Ja.
Stimmt.
Und diese Bierwagen-Tournaments da am Wochenende. Oder auch zum Teil diese ganzen Wodka-Bars und die ganzen Spätis oder Kioske. Da liegt, glaube ich, die größere Problematik. Das ist so eine negative Ballermann-Gentrifizierung, würde ich mal sagen. Klar gibt es noch andere Sachen mit zu hohen Mieten. Schön ist jetzt, dass im Paloma völlig springen ein bisschen. Also, dass da jetzt was geschieht und dass die Stadt da jetzt mal was gemacht hat und dass da ordentlich Sozialwohnungen entstehen. Also bezahlbarer Wohnraum, ganz wichtig politisch, dass es den weiter auf St. Pauli geben wird und nicht, dass die Kraft des Geldes, das alles regiert da und nur noch, also ich habe jetzt gerade in der Hainheuer oder so eine Wohnung angeboten bekommen per Mail, weil die denken wohl, das St. Pauli-Theater hat viel Kohle, was nicht der Fall ist. Wir sind auch ein subventioniertes Privattheater, was immer an der Grenze ist. Und da sollte der Quadratmeter irgendwie 10.000, 11.000 Euro kosten in der Bude. Ja, völlig irre. Warum? Ja. Und die Leute wird es ja auch nicht auf Dauer da alle haben. Eine Mischung ist völlig okay, aber der Stadtteil muss für die St. Paulianer da sein. Und wir wissen ja selbst, dass es eine der ärmsten Gegenden ist, die es in Hamburg gibt und die dicht besiedelste. Und da muss man irgendwie Rechnung tragen, dass diese Menschen da weiterleben können und nicht vertrieben werden und nicht gentrifiziert werden. Nicht, dass es ein zweites Ottensen wird, was es teils schon geworden ist. Ja, das gebe ich zu.
Da würde ich an einer Stelle nochmal nachfragen, auch wenn wir so ein bisschen vom Fußballthema wegkommen, diesen Biertourismus finde ich jetzt auch nicht geil. Ist nicht mein Geschmack so. Aber ist es nicht, also ist das in irgendeiner Form wertvoll und wichtig für den Wirtschaftsfaktor und hilft es da auch Arbeitsplätze irgendwie zu erhalten oder könnte man das sinnvoll anders ersetzen?
Naja, es gab ja mal die Diskussion um ein Ausschankverbot, also nicht Ausschankverbot, sondern einen Verkauf von Alkoholika nach 22 Uhr. So ein System halte ich für sinnvoll, weil dadurch säuft sich nicht jeder die Hucke voll vorher und schwankt dann noch in seine Stammkneipe oder in eine Diskothek und konsumiert da gar nichts mehr. Das kann keine Arbeitsplätze schaffen. Und natürlich wenig Service in so einem Laden. Eine Blechdose ist auch nicht nachhaltig über den Tisch. Zack, kippst du dir die rein. Das kann keinem was bringen. Also letztendlich auch nicht dem Konsumenten, weil der kommt schon völlig voll in den Laden und erlebt nichts mehr. Das ist schon das Problem. Ja.
Wohnen Sie privat denn auch oder persönlich auch auf St. Pauli oder etwas außerhalb?
Das würde ich, aber das hat nicht so viel mit St. Pauli zu tun. Ich habe einfach keine Lust, am Arbeitsplatz zu wohnen direkt, weil da gibt es dann immer mal den Anruf, kannst du mal schnell. Und bei mir in der Branche gibt es ganz oft, kannst du mal eben, weil das und das passiert ist, Ausfall, Erkrankung, Ärger irgendwie in der Nachbarschaft. Also die ist nun bei uns geringer, dadurch, dass wir unsere eigene Polizeiwache nebenan haben, die Davidwache. Aber nee, deswegen halte ich gern ein bisschen Abstand. Also wenn ich nach Hause fahre, möchte ich ein bisschen weg.
Okay. Aber wenn Sie vom Theater zum Stadion oder andersherum gehen, werden Sie öfter auf das Theater oder öfter auf St. Pauli angesprochen?
In letzter Zeit immer mehr auf St. Pauli, weil ich jetzt auch sichtbarer bin da im Stadion, aber natürlich vorher aufs Theater. Und beides ist mir sehr wichtig.
Ich habe heute Mittag mit dem Sportstaatsrat Christoph Holstein gegessen und wir sind dann auch irgendwann auf Wahrnehmung von Sport innerhalb der Stadt und Kultur und sowas gekommen. Würden Sie sagen, Hamburg ist eher eine Kulturstadt als eine Sportstadt und welche Rolle spielt der Profisport überhaupt in Hamburg?
Also vielleicht müssen wir das einschränken bei mir, weil ich kenne mich natürlich eher mit St. Pauli aus und St. Pauli ist ein Kulturdenkmal im Ganzen irgendwie für Subkulturen. Ein subkulturelles Denkmal, wahrscheinlich ist das Richtige. Da gibt es die Symbiose Stadtteil, Verein, Kulturbetriebe. Da ist bestimmt so eine Gesamtheit. Und da würde ich sagen, St. Pauli ist bestimmt ein Stadtteil, der das von sich behaupten kann, ein Sportstadtteil und ein Kulturstadtteil zu sein. Auf jeden Fall. Auch mit den Plätzen auf dem Heiligen Geistfeld. Noch auch, wenn die verlagert werden jetzt irgendwann. Also egal, das ist noch ein anderes Thema. Hamburg ist sicher auch eine Sportstadt. Ich nehme sie natürlich mehr als Kulturstadt wahr, ist klar. Das liegt an meinem Job, den ich jetzt seit, da muss ich mal nachdenken, 36 Jahre nachgehe irgendwie. Ja. Aber es muss da auch eine gute Verteilung geben. Und das schließt sich ja einzig nicht aus, Sport und Kultur, sondern ist eine gute Ergänzung. Sicherlich Fußball und Theater sind sehr, sehr ähnlich. Ja.
Gibt oft Drama, würde ich sagen. Mal sehen, ob es bei St. Pauli auch nochmal Drama gibt in dieser Saison. Ich würde bei dem Thema noch eine Frage stellen. Wenn wir uns so mit den Kulturredaktionskollegen hier unterhalten, heißt es ganz oft, wenn es irgendein Kulturthema in der Stadt gibt, keine Ahnung, ein Club ist von der Schließung bedroht, es gibt steigende Mieten und so weiter, dann spricht die Kultur in Hamburg mit einer Stimme. Wenn aber die Handballer suchen eine neue Halle oder die Basketballer wollen eine neue Arena bauen und suchen einen Standort, dann fehlt doch diese Stimme ein bisschen, diese gemeinsame Stimme. Stimmen Sie dazu und müsste sich das aus Ihrer Sicht ändern, um zumindest in der...
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Karte erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sichere dir jetzt deine Platinum-Karte und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
In der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht auch im Rathaus ein bisschen präsenter zu sein.
Also Senatoren in die Pfanne hauen, wenn man später was möchte, ist immer schwieriger aus meiner Position. Aber ich kann eins sagen, wir haben einen Superkultursenator, der sich der Sache richtig annimmt, Carsten Broster, und selbst auch im Deutschen Bühnenverein Präsidium ist. Der weiß, was er macht und der hilft und der verbindet oft, dass wir mit einer Stimme sprechen. Ich glaube, da kann der Sport noch dazulernen, sagen wir es mal so.
Okay. Dann kommen wir mal zum Sport. Das Engagement jetzt in der Genossenschaft, war das schon immer in irgendeiner Form klar, dass es mal darauf hinausläuft, sich wie auch immer geartet beim FC St. Pauli einzubringen? Oder hat es sich jetzt einfach zufällig ergeben?
Nee, die ganze Genossenschaftsidee ist ja schon über 10 Jahre alt. Das hat Rettich sich irgendwann mit ausgedacht, mit Göttlich, als die mal drüber gesprochen haben. Also eine andere Finanzierung, die sie gesucht haben, nicht anders als die Investorenmodelle der anderen Clubs. Und ich bin erst Anfang des Jahres aus dem Vereinsumfeld, auch im Göttlichs Umfeld, angesprochen worden, ob ich mir vorstellen kann, mich da zu engagieren. Hab dann eigentlich gesagt, ich habe da genug zu tun, aber im gewissen Maßen kann ich mir das vorstellen. Dann bin ich doch ein bisschen überrumpelt worden, das zu machen. Jetzt mache ich es mit voller Stolz und bin ganz, ganz froh, dass wir das nach vorne führen dürfen. Aber es ist eine Menge Arbeit, noch mehr für meine Vorstandskollegen, dem Vorsitzenden Andreas Borcherding, Miriam Wolfram und Christopher Heinemann. Die tun noch viel mehr. Es liegt an der Sache, weil ich noch zwei Unternehmen habe, die ich noch nebenbei führen muss. Und aber wir investieren da sehr gern Zeit, aber wir haben das alle nicht kommen sehen. Also wir haben alle schon mal gesagt, für den Verein würden wir gerne noch was tun. Aber in diesem Ausmaß war uns das allen nicht bewusst. Und wir hoffen auch, wenn das erfolgreich ist, diese erste Start, Mitglieder zu werben, dass es dann sich ein bisschen relativiert. Wir machen gerne neue Projekte. Momentan geht es ja darum, Geld einzusammeln, um eine Mehrheit der Stadionbeteiligungsgesellschaft zu erwerben. Im optimalen Fall über 30 Millionen. Damit können wir mehr, ungefähr 60% dieser Gesellschaft erwerben. Damit wird Geld in diese Firma gepumpt und damit kann der Verein alte Corona-Schulden tilgen und auch Schulden, die aus dem Neubau oder Umbau des Stadions resultieren. Und damit haben sie wieder dann andere Möglichkeiten, mit ihrem Geld anders zu investieren und das eine Sorge weniger zu haben.
Haben Sie sich denn aktiv um den Posten bemüht oder wird man da vom Headhunter angerufen? Wie läuft sowas ab?
Headhunter und St. Pauli, das haut nicht hin zusammen, ein Segen. Nee, wie gesagt, ich bin von Oke und von dem Umfeld des Vereins, nicht nur ihm angesprochen worden, ob ich mir das vorstelle. Ich glaube, das hat ja auch unsere Zusammensetzung hat einen Sinn. Der eine ist Wirtschaftsberater gewesen und ist jetzt frei und hat Zeit. Mirjam Wolfram, aktiv in der Fanszene und arbeitet im Unterhaltungsbusiness im Dungeon und Lego Discovery. Christopher Borcherding ist ein Vertriebsprofi letztendlich und hat früher bei Manufaktum gearbeitet, ist jetzt bei Zeit für Brot. Ich glaube, ich bin so ein bisschen das St. Pauli-Gewissen. Ja? Da ist, ich glaube, ich habe auf St. Pauli jetzt relativ weiße Weste. Ja? Bin da stetig dabei seit Jahrzehnten und setze mich gern dafür an. Ja, deswegen auch immer die meist weißen Hemden, die ich anhabe.
Ja, okay, interessant. Wie, Sie haben eben schon gesagt, die anderen machen mehr als Sie. Vielleicht auch, können Sie ungefähr beziffern, auf wie viele Wochenstunden man als Vorstandsmitglied der Genossenschaft kommt?
Momentan 20 bis 60, je nachdem, wer es ist und wer sich einsetzt dafür und wie man sich einsetzt dafür. Momentan ist es wirklich sehr, sehr viel. Wir haben jetzt an die 13.000 Genossenschaftsmitglieder und die müssen verwaltet sein. Es ist nicht einfach nur eine Spende abgeben und dann kriegt man dafür eine Quittung. Es ist ja letztendlich sowas wie ein kleiner Firmenanteil, so ein Genossenschaftsanteil, und das muss verwaltet werden. Dazu braucht man Kopie des Ausweises. Man muss bei einer Firma, muss man noch ein Handelsregister beweisen können, wie viele Anteile man an der Gesellschaft hat und so. Das ist ein großer Prozess, deswegen sind wir auch gerade so ein bisschen verzweifelt. Wir kriegen das gelöst, aber wir haben 13.000, wie gesagt, Mitglieder und die wollen verwaltet sein. Und Wäschekörbeweise Anfragen und Bestätigung schreiben, weil die müssen auch immer noch mal von uns aufgenommen werden und die müssen schriftlich, Digitalisierungsgesetz ist erst ab Januar, dass man das alles digitalisiert machen kann. Arbeiten wir auch gerade dran, fieberhaft, aber bisher muss man einmal halt postalisch oder das abgeben beim Verein eine Erklärung, dass man das alles gelesen hat mit den mit unserer Satzung und auch weiß, was man da erwirbt, weil es auch ein Risikoprodukt ist, logischerweise. Es ist nicht sicher, dass man, es ist ein geringes Risiko, weil Genossenschaften haben die kleinste Insolvenzzahl von allen Gesellschaften, die es gibt zum Firmenrecht irgendwie. Und aber es gibt immer ein Restrisiko. Wenn St. Pauli von der ersten, die zweite, dritte durchsegelt, danach wird es dann eng mit so einem Modell. Und das muss man halt wissen. Hoffen wir nicht, glauben wir auch nicht dran, aber es ist halt keine bedingungslose Garantie.
Die 60 Stunden kommen dann kumuliert, also auf 4 Personen verteilt zusammen oder pro Person?
Ich würde sagen zurzeit pro Nase.
Boah.
20 bis 60.
Einige. Ja, ja, klar, aber meine 60, das ist ja ein Hammer. Wirklich. Ja.
Hätten wir so auch nicht eingeschätzt, aber es kommt immer wieder was Neues.
Müssen Sie sich noch Verstärkung holen in den kommenden Wochen?
Ja, wir haben uns schon im Team Verstärkung geholt, aber im Vorstand, das muss jetzt erstmal so bleiben, zu viert.
Ja, ich glaube, es hieß irgendwie, dass von Vereinsseite vielleicht noch in Sachen Bilanzstellung oder Rechnungswesen irgendwie unterstützt werden kann. Ist das so?
Ja, es gibt viele Sachen, die der Verein, auch die Vorbereitung hat der Verein, also unglaublich, wie viele Leute daran gearbeitet haben, das vorzubereiten, dass wir überhaupt den Weg dann einschlagen konnten. Klar, da sind ganz viele Geschäftsbesorgungsverträge, haben wir jetzt das in vielen Bereichen, was für uns mit erledigt wird und das dann weiter berechnet wird, wie bei fremden Dritten. Also da wird schon aufgepasst, dass das alles hundertprozentig stimmt. Wir haben Verträge untereinander. Ist auch völlig klar, dass wir zum Beispiel nicht irgendwie den Stadionnamen später verändern können. Also A, haben wir die gleiche DNA wie der Verein und B, ist es auch alles festgeschrieben, was wir können. Es gibt ein Mitspracherecht vom Verein, auch wenn sie eine Minderheit haben sollten, später in der Stadionbeteiligungsgesellschaft, dürfen wir nicht alles und sie dürfen mitreden und das muss abgestimmt sein. Und in unserer Satzung, die sehr nah an der Vereinssatzung auch ist, in der Genossenschaft ist das auch alles definiert. Also wir werden dem Verein nichts Schlimmes antun, sondern nur etwas Positives zuführen.
Kanntet ihr euch untereinander schon im Vorstand?
Nee. Wir kannten uns, nein. Also vielleicht die anderen drei, aber ich kannte die alle nicht, ne.
Okay.
Aber hat jemand, also wirklich klug, hat jemand nachgedacht, wen er da zusammensetzt? Das macht absolut Sinn. Wir sind so unterschiedlich.
Gibt es denn so eine explizite Aufgabenteilung? Also, dass der eine, der sich mit dem Bereich besser auskennt, eher den Bereich macht?
Klar, es gibt so ein Investoren kümmert sich einer drum oder ums Marketing, das sind Miriam und ich eher, Wirtschaftsfragen, Verträge ist eher Borcherding, Vertrieb ist eher der Heinemann und klar, da gucken wir, wer die Kernkompetenz hat und die Zeit, um das zu verschieben.
Ziel hat man eben auch schon angesprochen, das auch schon öffentlich so kommuniziert worden sind, 30 Millionen. Wird das im angepeilten Zeitrahmen gelingen?
Das kann ich, also ich hätte noch, beim Start hätte ich gesagt, überhaupt kein Problem. Mhm. Ne? So, in der ersten Phase, das war aber sehr euphorisch. Das waren natürlich alle, die drauf gewartet haben und sehr nah am Verein auch sind und auch vielleicht auch Mitglieder des Vereins, ja, die wir natürlich am einfachsten erreichen konnten. Wir sind jetzt bei knapp 17, 16, 6 oder so, irgendwie was mit 13.
Ich habe eben geguckt, 16,72 ist jetzt gerade.
Das variiert auch. Manchmal fragt man sich, wie kann das mal weniger werden, mehr. Das liegt einfach daran, dass wir ein paar bereinigen müssen zwischendurch, weil die irgendwas nicht abgeliefert haben oder nicht bezahlt haben. Insofern geht die Uhr an manchen Tagen auf einmal paar hundert auch mal zurück, weil wir das irgendwie dann aufräumen müssen, das System, dass da nicht irgendwelche Karteileichen drin rumschwören. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie viele Anteile, und dazu kann ich ja nur aufrufen, also schenkt euch selbst zu Weihnachten so einen Anteil oder verschenkt so einen Anteil, wie diese Kampagne dann läuft, von der ich sehr viel erwarte, dann weiß ich das. Und nach Weihnachten werden wir nochmal gucken, dass wir im breiteren Umfeld nicht nur Verein, sondern alle St. Pauli-Sympathisanten auch ansprechen. Da sind wir noch gar nicht zugekommen.
Das ist, glaube ich, schon die größte Aufgabe, jetzt auch in den Köpfen präsent zu bleiben. Es gab jetzt so ein paar Social-Media-Aktionen mit irgendwelchen Promis, die noch dazu aufgerufen haben, Anteile zu kaufen. Jetzt natürlich die Weihnachtsaktion, aber insgesamt war es ja, glaube ich, nach rund einer Woche war man bei 15 Millionen. Seitdem sind halt nicht mehr so viel weitere dazugekommen, weil ich weiß nicht, 100.000 pro Tag im Schnitt jetzt zuletzt, glaube ich. Das ist ja schon eine ziemlich drastische Verlangsamung, oder nicht?
Ja, absolut. Ja, klar. Erste Euphorie. Ne? Da müssen wir jetzt dranbleiben. Ist völlig richtig. Wollen wir auch. Und nochmal dann, da gibt es natürlich auch nochmal einen Aufruf, so jetzt nur noch so und so viele Tage. Vielleicht wird die sich auch nochmal ein bisschen verlängern, die Kampagne, aber nicht wesentlich. Unser Sinn war es ja eigentlich, für das eine Projekt das einzusammeln und dieses Vehikelgenossenschaft später für andere Projekte noch zu nutzen. Nachwuchsleistungszentrum zum Beispiel oder Frauenfußball oder infrastrukturelle Maßnahmen am Stadion. Ecken zu bauen ist so eine Idee oder so. Aber damit werden wir uns später beschäftigen. Das Modell fliegt auch unter 30 Millionen. Das ist so das Ideal, was wir erreichen wollen und von dem wir ausgegangen sind. Das liegt vor allen Dingen an zwei Marktforschungen, die das besagt haben. Wir sind ja nicht blind mit Blindflug da rein, sondern haben auf dem Markt uns umgehört. Aber der Unterschied zwischen behaupten, ich zahle und werde Mitglied und dann Cash auf der Tisch ist noch ein kleiner Unterschied immer dann. Wir haben auch viele, die wir noch nicht registrieren konnten, weil da was falsch war. Da weiß man, das ist auch eine Dunkelziffer. Und viele versprechen, ich mache das noch. Und die das noch nicht gemacht haben. Wir haben auch, wie gesagt, wir haben da auch noch welche, die noch nicht bei dieser Zahl mit auftauchen. Ja.
An der Stelle vielleicht dann mal die Möglichkeit zur Werbung. Warum lohnt es sich denn, Genosse zu werden und Anteile zu erwerben?
Weil man aktiv mitgestalten kann, weil man wirtschaftlich mit für seinen Verein verantwortlich wird. Man kann mitbestimmen. Das bei einer Genossenschaft ist ja das Einzigartige, dass man nicht wie bei anderen Firmenzusammensetzungen irgendwie, wenn man die Mehrheit hat, hat man mehr zu sagen, wie das bei unserem Nachbarverein ist. Wenn man mehr Geld reingibt, darf man mitreden. Sondern bei einer Genossenschaft hat jedes Mitglied eine Stimme, egal wie viele Anteile er kauft. Das ist eine basisdemokratische Form. Mehr geht nicht in so einer Firmenform oder bei so einem Invest. Invest ist es in dem Fall auch nicht. Es ist eine Werteanlage. Es ist keine Wertanlage. Ja. Das hat seinerzeit Rettich, glaube ich, ganz schön. Es ist eine emotionale Rendite, die man auf jeden Fall bekommt. Ob es eine Rendite gibt, kann man nicht sagen, weil dazu muss das Modell laufen und dann muss auch die Generalversammlung, und da ist der Gag auch, da darf jedes Mitglied mitentscheiden, was passiert, wird bestimmen, ob es überhaupt eine Ausschüttung gibt oder ob man das wieder woanders reinsteckt.
Die Ausschüttung potenziell wäre dann, glaube ich, so um die 2% maximal, habe ich gelesen. Ist natürlich weniger als jetzt auf dem freien Aktienmarkt, aber auch ja vielleicht gar nicht so schlecht für manche. Man weiß ja nicht, wo die Zinsen sich hinentwickeln, oder?
Naja, es ist, also wie gesagt, wer das machen will als Renditeform, muss man sagen, sei vorsichtig. Wenn man das dem Verein unterstützen will und mitbestimmen möchte, dann ist es die richtige Form. Und wenn man da Spaß hat an der ganzen Geschichte und dem Verein, wie gesagt, also ich glaube, emotional als Rendite ist es nicht zu toppen. Und das Aktiengeschäft ist auch deutlich gefährlicher. Und ich glaube auch nicht, dass die Leute, die sich da beteiligen an dieser Genossenschaft, da sofort wieder raus wollen. Es ist aber ein langfristiges Einstehen im Team dabei zu sein.
Vorhin drüber gesprochen, dass mit die 30 Millionen, mit denen könnte man ungefähr 60% erwerben. Lässt das auf den Wert des Millerntor-Stadions schließen?
Ja, lässt sich darauf schließen. Es gibt zwei unabhängige Gutachten, die das Stadion auf ca. 50 Millionen, ich sage jetzt circa, weil das einschätzen, klar, mussten wir machen. Und nicht nur ein Vereinsgutachten akzeptieren, sagen, ja super, geben wir euch dafür, sondern wir haben unser eigenes Gutachten, logischerweise. Wie auch unsere eigene steuerrechtliche Betrachtung, wie auch unsere eigene unsere eigenen anwaltlichen Expertisen, da haben wir uns nicht auf das verlassen, was es gibt, ohne dem zu misstrauen. Da mussten wir, weil wir natürlich unsere Genossen vertreten da und auch aufpassen müssen, dass deren wirtschaftlichen Interessen gesichert sind, mussten wir das alles doppelt prüfen.
Sie haben gesagt, das Ding fliegt auch ohne die 30 Millionen. Ich weiß nicht, was jetzt dazu kommt, noch bis zum Fristablauf, aber was wäre denn, wenn man eben keine Mehrheit am Stadion erwerben könnte, sondern eben, weiß ich nicht, 40%?
Die Antwort ist ganz einfach, eine Minderheit. Eine Minderheit, die aber klar regelt, dass wir da Miteigentümer sind, ja, und trotzdem Mitspracherechte haben und uns bestimmte Bereiche kümmern. Das lässt sich regeln, aber wir hoffen ja immer noch auf die Mehrheit. Und die 30 Millionen sind ja 60%, da gibt es ja auch noch 51.
Genau.
Vielleicht. Also wir hoffen auf die Mehrheit und wenn nicht, dann gibt es aber dafür auch natürlich eine Lösung.
Ja. Wie hoch soll die Pacht sein, die der Verein dann zahlen würde?
Eine angemessene Pacht, die auch andere Dritte bezahlen würden. Ich würde das ungern beziffern, weil ich gar nicht weiß, ob ich das darf.
Okay, dann lieber vorsichtig. Entschuldigung. Vielleicht noch einmal zurückzukommen aufs Weihnachtsgeschenk. Wir haben eben gesagt, auf St. Pauli leben eher ärmere als in anderen Stadtteilen Menschen. Ich persönlich habe noch nie irgendjemanden ein Weihnachtsgeschenk in Höhe von 850 Millionen.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Aber 850 Euro gemacht.
Ja, das stimmt. Da muss man es nicht als Weihnachtsgeschenk, sondern als Jahresgeschenk sehen. Nein, das war jetzt auch nicht die richtige Antwort. Es gibt, wir haben ein Ansparmodell, dass die Leute, die sich das nicht leisten können, praktisch darauf ansparen können, dass ein Teil für sie reserviert ist, aber sie Zeit haben, das einzuzahlen. Ja, das gibt es, aber als Geschenk in der Tat ist es teuer. Es ist nicht für jeden gedacht, das ist richtig. Von der Höhe aus betrachtet. Aber das ist die Zahl, bei der uns die Marktforschung gesagt hat, also rund um die 1000 Euro kann man machen, dann kriegt man nicht mehr oder nicht weniger zusammen, jetzt nur rein technisch, marktforschungstechnisch. Und wir haben dann gesagt, nee, finden wir zu viel, wir wollen unter 1000 bleiben. So sind die 850 entstanden. Ne? Das sind ja, das muss ich auch nochmal betonen, es sind 750 ist die Anlage, 100 Euro sind Bearbeitungsgebühr. Das heißt, das eine ist eine Rücklage für den Verein und eine kleinere Bearbeitungsgebühren dabei noch.
Wann ist die erste Generalversammlung der Genossenschaft geplant?
Die wird im nächsten Jahr stattfinden. Uns gibt es ja erst seit April in der Gründungsversammlung. Und jetzt mit den ersten Mitgliedern, die aufgenommen wurden, ja erst, also eher gesagt, die werden jetzt aufgenommen. Das braucht eine Zeit, bis wir alle Unterlagen von denen haben. Da müssen wir die einmal alle abnicken und auch durchblicken. Und dann werden die aufgenommen. Jeder einzelne muss da betrachtet werden. Und das glaube ich, dass das nicht stattfinden wird. Erstes oder zweites Quartal, das weiß ich noch nicht im nächsten Jahr.
Stelle ich mir nach einem riesigen Aufwand vor, wenn man da, ich stelle mir vor, Sie sitzen abends vorm Fernseher und haben nochmal einen tausender Stapel Bewerbung vor sich. Oder wer und wie wird das alles geprüft?
Das sind Listen, die wir quer checken. Also einmal gibt es schon mal die finanzielle Liste, weil wir einen Zahlungsdienstleister haben, der guckt schon mal, ist da irgendjemand, der auffällig war in im Finanzbereich. Das ist schon mal rausgefiltert. Und dann gucken wir stichprobenartig und auch einzelne Leute uns an, wo wir sagen, das ist jetzt komisch, die Summe ist ja komisch hoch, die Anteile sind viel und so. Das können wir schon sehen in den Listen, ganz genau. Ja. Wir können keine, um das auch gleich zu sagen, Gesinnungsprüfung, ist da nicht möglich. Ne? Also das geht nicht, das können wir nicht leisten.
Ja, guckt jetzt nicht die Adressen und da könnte tendenziell eher ein HSV-Fan wohnen. Also das ist
Ja, da haben wir überhaupt kein Problem mit. Wir können ja auch kaufen. Ja. Ne? Wir sagen ja mal, es ist eine kühne Idee. Ne?
Nicht schlecht.
Der darf auch zahlen. So, herzlich willkommen, warum nicht? Er hat letztendlich ja nur ein Stimmrecht.
Ja, ich glaube, er hat auch schon mal 850 Euro teure Weihnachtsgeschenke verschenkt. Also würde ich ihm zumindest eher zutrauen.
Ja, obwohl die kühne Nähe lasse ich nicht zu, definitiv. Ja.
Das ist vielleicht ein ganz guter Stichpunkt. Sie sagten eben, dass sie es gut finden, wenn, egal wie viele Anteile man zeichnet, man nur eine Stimme hat. Ist es andersrum nicht auch können Sie dafür auch Verständnis aufbringen, wenn jemand eben sehr, sehr viel Geld geben will, vielleicht nicht in Form einer Genossenschaft, dass er eben auch sich dafür interessiert, was mit dem Geld gemacht wird?
Ja, da darf er sich ja auch für interessieren, aber er wird nicht mehr Mitspracherecht haben. Das ist halt echt demokratisch. Also wenn entweder jemand möchte uns unterstützen und den Weg mitgehen und wirtschaftlich und verantwortlich mit dabei sein bei dieser Sache oder eben nicht. Das ist ja jedem frei, ein bis was weiß ich wie viele Anteile ins Unendliche. Wir zwingen ja niemanden dabei zu sein. Also wenn jetzt jemand Einfluss durch hohe Zeichnungen haben möchte, ist er bei uns völlig falsch.
Die Stadiondarlehen liegen bei 15 Millionen Euro, jetzt seid ihr bei knapp 17 Millionen. Man könnte auch einfach das Ganze komplett tilgen, wäre das eine Möglichkeit? Also theoretische Möglichkeit wäre es wahrscheinlich, praktisch warum nicht sinnvoll?
Also ich bin ja nicht der Verein, aber soweit wir das besprochen haben oder soweit wir das wissen, sollen damit die Verbindlichkeiten abgelöst werden, ganz klar. Und da gibt es zwei Arten. Einmal, die aus der Pandemie entstanden sind. Das ist ungefähr 15 und die 15, die durch Stadioninvestitionen irgendwie aufgelaufen sind. Das soll schon abgebaut werden. Dadurch kann man natürlich wieder andere, im Notfall andere Darlehen aufnehmen und hat natürlich auch ein anderes Rating, wenn man nicht mehr so viel Schulden hat und kann sich wieder um andere Sachen kümmern.
Aber es wird natürlich nicht auf einen Schlag, sondern eben auch sukzessive abgebaut dann.
Nee, ich glaube schon, wenn dann Stopp ist und wir sagen so, das ist jetzt das Projekt, ist jetzt geschlossen da, also dieses eine Projekt, dann geht das relativ schnell. Das wird natürlich auch vorbereitet, dass dann der Verein oder eher gesagt die Betriebsgesellschaft im Stadion das Geld bekommt und das abgelöst wird.
Mich haben ein paar Freunde, die jetzt nicht so tief in der Genossenschaft bei St. Pauli drin sind, wahrscheinlich auch nicht investiert sind, gefragt, so ein bisschen mit, ja, wenn die dann die Millionen da einnehmen, wie viele neue Spieler kaufen die davon, wird das Stadion größer gebaut? Glauben Sie, dass das Thema Schulden abbauen vielleicht ein bisschen unsexy sein könnte für Leute, die investieren und sich doch lieber irgendwie einen neuen, coolen Stürmer wünschen würden?
Na, wir erwerben ja Anteile der Millantor-Gesellschaft und damit Anteile des Stadions. Das heißt, wir lösen nicht die Schulden ab. Das macht der Verein.
Ja.
Das heißt, also ich sage immer, jetzt brauchst du kein Tornetz mehr klauen und keinen Rasen ausbuddeln. Weil dir gehört ja jetzt ein Teil des Vereins. Ich finde, das ist ein unheimlicher Gegenwert, den man hat. So ein Besitz vom Teil des Stadions oder der Firma. Das ist auch symbolisch eine tolle Geschichte. Das sind auch unsere Urkunden, die wir haben, die man dann bekommt und auch runterladen kann, wenn man dabei ist, so, dass man ein Teil dieses Stadions ist. Und das finde ich also schon sehr symbolisch.
Also Schuldenabbau ist unsexy, haben wir gelernt. Stadionbesitzer sein ist sexy. Was sicherlich auch sexy ist, sind die Projekte, die man dann damit umsetzen kann. Wenn die Genossenschaft jetzt alle mit der Stimme von Thomas Collin sprechen würde, welche Projekte würden dann umgesetzt werden? Wer denn?
Neben dem jetzt begonnenen finde ich, man kann gut darüber nachdenken, beim Leistungszentrum des Vereins anzusetzen und das zu unterstützen finanziell, weil das wichtig sein wird in den nächsten Jahrzehnten, logischerweise. Ich finde, beim Frauenfußball muss man was machen, um auch gleichberechtigt da irgendwie was erreichen zu können. Und ich finde, infrastrukturell geht auch noch einiges im Stadion. Da kann man noch verbessern und ergänzen.
Konkret?
Konkret ist es zum Beispiel der Eckenausbau. Konkret ist es sind es infrastrukturelle Geschichten, die zu sanieren sind in dem Stadion, was einfällt über die Jahre. Ne? Und ja, was habe ich noch? Nee, das sind die wesentlichen Punkte.
Eckenausbau hieß ja, das zu schließen praktisch.
Genau.
Was ich wirtschaftlich komplett nachvollziehbar finde, ich finde es aus Schamgründen schade, weil es hat schon was, finde ich, wenn man da so zu den drei Ecken rausgucken kann und dann die Hamburger Kulisse im Hintergrund hat. Aber natürlich ergibt es wirtschaftlich Sinn.
Ja klar, dieser Blick ist absolut euphorisierend, wenn man da an die verschiedenen Fahrgeschäfte im Winter reinguckt, wie Leute da durch die Gegend fliegen und gleichzeitig das Spiel da. Und das ist schon einmalig, da bin ich komplett bei euch.
Ja. Union Berlin plant gerade auch sein Stadion zu erweitern, eigentlich zu verdoppeln von der Kapazität und im Grunde, man kennt ja diese Stehplätze, die auf drei Seiten des Spielfelds sind, einfach das Gleiche nochmal oben drauf zu setzen und dann die meisten Stehplätze zu haben. Der Charme des Stadions würde wahrscheinlich dadurch bestehen bleiben, durch diese vielen Stehplätze. Ist sowas überhaupt möglich beim Millerntor oder ist das bautechnisch gar nicht drin oder muss man denn aus Fluchtgründen oder was auch immer davon absehen?
Ich glaube, das wäre eine Frage ans Vereinspräsidium, aber also, wenn ich das als Laie beurteilen darf, würde ich sagen, ich glaube, aufstocken ist da nicht. Ich glaube, wenn, sind es die Ecken. Noch enger zusammenschieben geht auch nicht. Man muss ja auch diese ganze Problematik mit Anfahrt, Abfahrt oder hin. Wir wissen doch, was da los ist, wenn Dom ist ja gleichzeitig und eventuell noch irgendwelche Weihnachtsmärkte und so, was da los ist auf dem Kiez, die Hölle. Da muss man auch gucken, dass es alles noch, die Leute noch hin, wegkommen und auch sicher hin und wegkommen.
Haben Sie denn eine Priorisierung? Erstmal NLZ, dann Frauen, dann Stadion oder gibt es sowas gar nicht?
Priorisierung kann ich da nicht haben. Das werden wir vorschlagen und letztendlich werden dann die Genossen das mit uns entscheiden.
Sagen, wir gehen nochmal einen Schritt aus dem Stadion raus, nach Mitternacht, wenn der Dom geschlossen hat, wenn alle Zuschauer das Stadion verlassen haben, damit man auch schnell rauskommt. Welchen Wirtschaftsfaktor und welchen Einfluss haben denn Heimspiele tatsächlich auf das Viertel, auf den Stadtteil St. Pauli? Kann man das irgendwie nachweisen, dass das ein großer Gewinn ist, diese Spiele?
Ehrlich gesagt, also kann ich das als Theaterbetreiber nicht so richtig beurteilen, weil unsere Vorstellung ist dann beendet und ich glaube auch nicht, dass euphorisierte, sage ich mal, das heißt ja noch lange nicht angesoffen, Fußballfans irgendwie noch dann darauf kommen, jetzt gehen wir noch schön ins Theater. Ich glaube, dann hast du so viel Adrenalin oder bist so enttäuscht, eins von beiden, dass du da keinen Bock mehr drauf hast. Aber ich sehe es am Viertel natürlich, wenn ich die Augen aufmache. Klar bevölkern die dann noch die Weihnachtsmärkte, den Dom und wenn da überhaupt noch Platz ist davon, es ist schon manchmal sehr voll, das muss man auch sagen. Aber na klar, es ist auch ein Wirtschaftsfaktor, die Leute, die anreisen, die Leute, die das Stadion wieder verlassen. Ich hoffe, am meisten Geld lassen sie im Stadion, ne? Das wäre mir sehr lieb, aber die sollen ja auch weiterfahren drumherum und das ist ein guter Faktor. Und ich finde, es sind auch nicht die schlechtesten Gäste auf St. Pauli. Also da gibt es Schlimmeres. Ich finde, Fußballfans und gerade die St. Pauli-Fans sind immer schon sehr, sehr sozialisiert oder haben ja auch bestimmte Werte meistens und gehen auch mit Respekt miteinander um. Und da gibt es andere Kolleginnen auf St. Pauli, die da ihr Unheil treiben. Ja?
Na gut, das ist vielleicht auch verständlich, wenn man selbst aus dem Viertel kommt und dann das Ganze nicht nur als Kulisse betrachtet zum Feiern, sondern eben auch, wo Menschen wohnen und
du
leben.
Du machst nicht in dein eigenes Wohnzimmer, das ist schon klar.
Ja, genau. Okay, aber wir halten fest, es gibt im St. Pauli Theater keine Nachtvorstellung um 0.30 Uhr nach dem Abpfiff.
Gab es alles mal.
Gab es schon.
Auch außerhalb der Fußballheimspiele irgendwie. Gibt es vielleicht auch irgendwann mal wieder, warum nicht? Aber ich glaube, dass, wie gesagt, die Zielgruppe Fußballfan, ich bin ja selbst einer, dann was anderes vorhat nach so einem Abend.
Warum gibt es eigentlich kein Theaterstück über den FC St. Pauli? Die ganze Entwicklung und der Verein an sich würden noch gutes Material dafür hergeben.
Es gab schon Planung und ich glaube, jeder, ob das jetzt die Nachbarn sind bei uns, Schmidt und Tivoli, oder wir selbst, haben schon mal über so ein Stück nachgedacht und auch über die Rivalität in dieser Stadt. Allerdings weiß ich nicht, wie das ausgeht, wenn es dann irgendwie, dann hat man natürlich den Krach vor der Tür oder im Haus vielleicht, rivalisierende Fangruppen.
Eine Fantrennung im Theatersaal.
Genau. Also ich finde das nicht ganz ungefährlich. Und wenn man so von alten Marketing- oder Werberegeln ausgeht, ist die Zielgruppe der Fußballfans dann doch nicht unbedingt die Hurra schreien ins Theater rennt. Mhm.
Welche Dramaturgie wird die Saison noch für den FC St. Pauli bereithalten?
Das höchste Ziel, Platz 13 oder sag ich mal 14. Ui. 14, sagen wir 14, das höchste Ziel. Schlechtenfalls Relegation, würde ich sagen. Da würde ich mich doch sehr drüber freuen schon.
Gerne mit spannender Dramaturgie oder eher langweiliger, dass es ganz fix entschieden ist?
Na, ich finde, ich war zum Beispiel auch in Dortmund. Ne? Das war ja ein Hammerspiel. Also ich meine, ich habe mich sehr aufgeregt, weil da so ein paar Sachen, die habe ich hier als Tor gesehen, aber das hat ja auch Spaß gemacht. Also dieser unglaublich geile Schuss von Smith, oder Smith eher gesagt, der war schon cool. Also kommt gegen die Großen läuft es irgendwie besser, ne? Als gegen die mittlere Etage so.
Kiel war jetzt auch kein ganz großer.
Das ist völlig richtig, das stimmt, ja. Ja, ich hoffe, wie gesagt, dass wir da irgendwie durchkommen und freue mich, wenn man den Klassenerhalt schafft. Das ist einfach, das ist das Ziel. Und dann muss man mal weiter gucken und dann immer dieses Gerufe nach dem Stürmerkauf und noch was machen und Knipser und so. Also, soll Saad mal erstmal wieder gesund werden. Da hoffen wir alle drauf in der Rückrunde, dass es dann soweit ist. Ne? Und B, haben wir ja gesehen, dass auch beim letzten Spiel, es war gegen Kiel, ja, aber dass auch Afolayan und die anderen beiden und Jojo Eggestein und
Gila Vogi.
Genau, danke, Gila Vogi, treffen können. Ne? So soll es bleiben. In dem Sinne soll es weitergehen. So, ne?
Das ist ein schönes Schlusswort, könnte man fast sagen. Jetzt am Wochenende geht es nach Leverkusen, auch eher ein etwas größerer Gegner, würde ich behaupten. Wo verfolgen Sie das Spiel?
Muss ich mal gucken, ob es vielleicht Clubheim, vielleicht Sofa, vielleicht mit ein paar Leuten zusammen. Ich weiß es noch nicht genau, habe ich noch nicht eingeplant, aber ich muss auch wieder mal auswärts, also auch nochmal zugucken. Habe ich mir auch noch nicht ausgesucht, ist noch nicht final geplant. Ich freue mich natürlich wahnsinnig auf Bremen auch. Ne? Mhm. Das ist ein Spiel, da würde ich doch das sehr gern sehen, dass wir das gewinnen. Sowieso immer, aber da besonders.
Dann würde ich jetzt an der Stelle sagen, fällt der Vorhang, aber
es ein Werbeblock gibt es doch immer noch beim Abspannen, oder?
Ja, ich wollte gerade sagen, außer wir haben eine Zugabe, also bitteschön, Zugabe.
Werdet Genossin, schenkt euch das selber oder anderen und schaut mal rein unter www.fcspeg.com. Werbung FC St. Pauli, eingetragene Genossenschaft.com. Ich wiederhole nochmal. www.fcspeg.com.
Okay. Müssen wir mal noch mit dem Marketing besprechen, wie teuer jetzt dieser Werbespot war. Aber
reicht mir die Flosse, Genosse.
Es sei Ihnen gestattet. Vielen Dank für den Besuch und die Zeit trotz der 20- bis 60-stündigen Woche. Nur für die Genossenschaft.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, ich habe auch zu danken.
Prima.
Und auf Wiedersehen.
Ciao, ciao.
Bis dann.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sichere dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.